Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Strategisches Bündnis oder zweckmäßige Partnerschaft für den Moment? Vor dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Teheran in der kommenden Woche sprechen wir gleich über die iranisch-russische Annäherung und ihre Folgen. Außerdem nehmen wir in einem Afrika-Schwerpunkt Namibia, Südafrika und Ägypten in den Blick. Es geht dann um namibische Kleinfischer und ihre Rolle in der Ernährungskrise, die Folgen massiver Stromausfälle in Südafrika und das Aus für die traditionellen Hausboote auf dem Nil in Kairo. Der Ukraine-Krieg ist für viele afrikanische Staaten weit entfernt. Sie verstehen sich selbst als unparteiisch. Das schützt diese Länder gleichwohl nicht vor den Flurschäden, die dieser Krieg auch entfernt von den Schlachtfeldern anrichtet. In einem von der Corona-Pandemie geschwächten afrikanischen Kontinent sind das vor allem wirtschaftliche Probleme und die Angst vor einer großen Ernährungskrise. Nicht nur die klassischen Dürreländer der Sahelzone oder am Horn von Afrika schlagen Alarm, sondern auch im reicheren Namibia nehmen die Spannungen zu. Um die Not zu lindern, haben sich Hilfsorganisationen und die Regierung in Namibia bislang vor allem auf die Unterstützung von Kleinbauern konzentriert. Dabei haben sie eine Gruppe übersehen, die auch maßgeblich zur Ernährungssicherheit beiträgt. Die Kleinfischer an der mehr als 1500 Kilometer langen namibischen Küste. Mit einem nationalen Aktionsplan sollen Fischerinnen und Fischer künftig stärker unterstützt werden. Leonie March hat sich bei ihnen umgehört.
Linnea Mohafa kniet auf einem Strand an der namibischen Küste und gräbt mit bloßen Händen im nassen Sand. Sie sucht nach Muscheln, deren Fleisch sie später als Köder auf ihren Angelhaken spießt. Die Fischerei sei eine mühsame Arbeit, sagt sie. In einer guten Woche verdiene sie damit umgerechnet 32 Euro. Sie hat 3 Kinder und einen Mann, der nur Gelegenheitsjobs ergattern kann.
In manchen Wochen verdiene ich gar nichts. Dann wird auch mal das Essen knapp. Alles hängt davon ab, wie viele Fische ich fange. Früher haben noch mehr angebissen und wir waren dafür nicht den ganzen Tag unterwegs.
Noch vor Morgengrauen ist Mohafa gemeinsam mit anderen Fischern aufgebrochen. Jetzt ist es Mittag und die Ausbeute gering. Ein paar Meter weiter am Strand wartet auch Samuel Johannes darauf, dass sein Fisch anbeißt.
Vielleicht ist der Klimawandel schuld, dass wir weniger fangen als früher. Das Wetter hat sich verändert, die Temperaturen sind gestiegen und auch das Wasser ist wärmer. Das wirkt sich vor allem auf uns Kleinfischer aus.
Denn Fische, deren Lebensraum früher in Küstennähe war, wandern nun in tiefere, kühlere Gewässer. Dorthin, wo die großen Fischereiflotten unterwegs sind. Die Fischerei zählt zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren Namibias. Die Fischgründe zählen zu den reichsten weltweit. Doch in dieser Industrie spiegelt sich auch die massive soziale Ungleichheit im Land. Kleinfischer wie Mohafa und Johannes können ihre Familien nur mit Mühe ernähren. In ihrem Heimatort Hentjes Bay, zwischen Namib-Wüste und Meer, gab es schon vor der Corona-Pandemie kaum Jobs. Jetzt sind es noch weniger. Auf der Suche nach Einkommensmöglichkeiten würden sich nun auch immer mehr Jüngere beim Kleinfischerverband registrieren lassen, sagt Hermann Honeb, Direktor der Hanganeni Artisanal Fishing Association. Wer registriert ist, hat Pflichten, etwa Fische unterhalb einer vorgeschriebenen Größe gehören zurück ins Meer. Aber auch Rechte. Im Gegensatz zu Freizeitanglern darf der Fang legal verkauft werden.
We were regarded and recognized
Wir wurden während der Lockdowns als systemrelevant anerkannt und konnten daher weiterarbeiten. Aber unser Markt ist geschrumpft. Geschäfte und Restaurants haben teils bis heute geschlossen. Der Tourismus lag brach und wir sind auf unseren Fischen sitzen geblieben. Wir mussten in Kühlung investieren, um den Fisch länger frisch zu halten und später verkaufen zu können.
In einer kleinen Fabrik hinter Honeps Büro werden die Fische ausgenommen, in einem angeschlossenen Laden tiefgekühlt verkauft und nebenan auch in einem Imbiss zubereitet. Für Investitionen und Unterhalt ist der Verband auf die Unterstützung des Fischereiministeriums und auf Spenden angewiesen. Das Ziel sei es, den historisch marginalisierten Kleinfischern Perspektiven zu bieten, sagt Honep.
For too long, Namibians were simply followers.
Zu lange Zeit waren Namibier nur Mitläufer, wenn es um die blaue Wirtschaft ging. Wir haben zugesehen, wie Ausländer unsere maritimen Ressourcen ausgebeutet haben, während die Bevölkerung in Armut lebt. Wir unterstützen die Kleinfischer dabei, wirtschaftlich selbstständig zu werden. Wir stellen ihnen ein Fahrzeug sowie zwei Boote zur Verfügung, führen Workshops durch und so weiter.
Educational Exchange Activities, Training, Support und so weiter.
Der Verband hat in den letzten zwei Jahrzehnten Pionierarbeit geleistet, die nun Früchte trägt. In Namibia ist ein nationaler Aktionsplan für Kleinfischer in Arbeit. Dabei stehen Armutsbekämpfung und Ernährungssicherheit im Vordergrund. Pandemie und Preissteigerungen hätten diese Probleme noch deutlicher vor Augen geführt, sagt Claudius Ikera, der als Inspektor für das Fischereiministerium arbeitet.
When we were operating last year.
Letztes Jahr haben wir von einem Boot aus Snook gefangen. Die Fischköpfe habe ich an ein paar alte Leute verteilt, die daraus Suppe kochen. Eine Frau jubelte, Gott habe mich geschickt. Sie wüsste nicht, wie sie sonst ihre Enkel ernähren sollte. Da wurde mir klar, dass wir hier in Namibia ein ernstes Problem mit der Ernährungssicherheit haben. Die Landwirtschaft leidet unter Dürren, Lebensmittelimporte sind teuer. Fisch ist also unser einziger Rettungsanker. Wenn die Zeiten noch schlechter werden, können wir zumindest noch Fisch essen.
Umso wichtiger sei es, die Ressource nachhaltig zu nutzen und die Fischgründe zu schützen, betont er auch mit Blick auf die Pläne der Regierung, die an der Küste Phosphat abbauen, grünen Wasserstoff herstellen, Erdöl und Gas fördern will. Auch die Kleinfischer, die noch immer vergeblich auf den großen Fang hoffen, haben von diesen Plänen gehört. Vielleicht würden sie ja echte Arbeitsplätze bringen, überlegt Linnea Mohafa laut. Wenn nicht für sie, dann zumindest für ihre drei Kinder.
Noch gehen sie zur Schule. Ich hoffe, dass sie einen guten Abschluss machen, damit sie Alternativen haben. Denn wenn sie groß sind, gibt es hier vielleicht gar keinen Fisch mehr.
Mohafa wirft ihre Angel aus. Vier Fische hat sie heute gefangen, drei wird sie verkaufen, einen bereitet sie als Abendessen zu. Der Fisch sorgt für Einkommen und Ernährungssicherheit zugleich.
Dank einer nährstoffreichen Meeresströmung verfügt Namibia über großen Fischreichtum. Den will die Regierung nun stärker zur Ernährung der Bevölkerung nutzen. Leonie March berichtete über ein Aktionsprogramm für Kleinfischer.
Thank you.
Durch die einseitige Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump seinem Nachfolger Joe Biden eine diplomatische Großbaustelle hinterlassen. In dieser Woche ist Biden nun zum ersten Mal in seiner Amtszeit in den Nahen Osten gereist. Immer wieder ging es bei den Gesprächen um die Sorge vor einem atomar bewaffneten Iran. US-Präsident Joe Biden in Jerusalem.
We will not, let me say it again, we will not allow Iran to acquire a nuclear weapon.
US-Präsident Joe Biden, wie die USA und ihre Verbündeten in der Region die atomare Bewaffnung Teherans noch verhindern wollen, bleibt einstweilen offen. Der Iran jedenfalls zeigt sich von den Drohungen unbeeindruckt. Im Gegenteil, ein Jahr nach der Wahl des konservativen Hardliners Ebrahim Raisi zum Staatspräsidenten stärkt das Land gerade seine Beziehungen zu Ländern mit antiwestlicher Agenda. Russland und China nämlich. In der kommenden Woche wird der russische Staatspräsident Wladimir Putin zu einer seiner selten gewordenen Auslandsreisen aufbrechen und in Teheran erwartet. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Iran-Korrespondentin Karin Senz. Frau Senz, Putin kommt nach Teheran, kurz nachdem das Weiße Haus Geheimdiensterkenntnisse öffentlich gemacht hat, wonach sich Russland vom Iran waffenfähige Drohnen hat präsentieren lassen und mehrere hundert Exemplare für den Krieg in der Ukraine womöglich kaufen möchte. Welches Kalkül könnte die iranische Führung damit verfolgen?
Ja, die USA haben ja sogar nochmal nachgelockt heute und haben gesagt, also eine russische Delegation hätte sich nochmal gestern, nachdem sie schon mal im Juni offensichtlich da gewesen sein sollen, Drohnen zeigen lassen in Kaschan. Das ist eine Stadt, die ist etwa 200 Kilometer südlich von Teheran. Es gäbe da Satellitenbilder, wo man eben die Drohnen sehen könnte und auch ein russisches Flugzeug. Dem widerspricht der Iran auf jeden Fall. Der Außenminister Amir Abdullahian hat der Ukraine versichert, dass man eben keine Drohnen an Russland liefern werde. Das alles seien nur amerikanische Behauptungen, ein Propagandaakt praktisch vor der Nahostreise von Biden. Der Außenminister hatte eben auch in einem Interview nochmal in Italien auch gesagt, dass man zwar eine Zusammenarbeit habe militärisch mit Russland, aber dass das eben auch alles schon auf eine Zeit vor dem Krieg zurückgeht. Also die Frage ist tatsächlich, über welchen Zeitraum sprechen wir? Und es war ja tatsächlich so, dass es eine Zusammenarbeit zwischen dem Iran und und Russland gibt. Das geht aber eben schon, ja, sage ich mal, auf die 2007er Jahre zurück. Damals hätte beispielsweise Russland dem Iran ein S-300 Raketenabwehrsystem liefern sollen. Das hat sich eine ganze Weile gezogen, kam dann erst 2016. Da gab es eine ganze Menge Unstimmigkeiten. Also die Frage ist natürlich jetzt schon, inwieweit sich der Iran tatsächlich Russland zuwendet, gezwungenermaßen aufgrund der Sanktionen oder aber eben auch, ob man sich da zurückhält, so wie es eben im Moment von Teheran propagiert wird, dass man sagt, nein, wir liefern da keine Drohnen, wir rufen ständig zum Frieden auf zwischen Russland und der Ukraine.
Sie haben jetzt die Sanktionen erwähnt. Welche Rolle spielt es in diesem Zusammenhang, dass der Iran seit Jahrzehnten unter Sanktionen leidet und nun auch Russland entsprechende Erfahrungen macht? Schweißt das Russland und Iran zusammen, deren Verhältnis in der Vergangenheit ja nicht immer einfach war?
Ja, also ich denke schon, dass es auf jeden Fall beide Länder zusammenschweißt. Als die Sanktionen ganz frisch erlassen wurden gegen Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, da hatte auch ein iranischer Kommentator in einer der Medien geschrieben, wir können gerne Tipps geben, wie man eben diese Sanktionen umgehen kann. Es ist tatsächlich so, dass Raisi, der Präsident des Iran, in Turkmenistan auch Putin schon mal Ende Juni getroffen hatte. Da hat man auch darüber gesprochen, dass man eben Handels- und Energiezusammenarbeit weiter intensivieren möchte. Die würde sich jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau bewegen. Und ich denke auch, dass dieser Besuch Putins sicherlich sehr absichtlich im Zusammenhang oder kurz nach der Reise Bidens in den Nahen Osten ist. Denn im Iran wird von einer anti-iranischen Front gesprochen, die eben Biden da bei seiner Nahostreise aufbauen möchte, dass man den Iran eben auch weiter isolieren möchte. Und der Iran selber versucht es ein Stück weit auch zu verhindern. Wir haben in den vergangenen Monaten auch immer wieder Gespräche gesehen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, wo man eben versucht, ja, die Beziehungen auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene zu normalisieren, wo man also versucht praktisch, da eben doch auch einen Keil reinzubringen und eben diese Isolation, diese totale zu verhindern.
Wie stark erschwert diese vertiefte Allianz zwischen Moskau und Teheran aus Ihrer Sicht nun eine Einigung beim Atomabkommen, über das ja in diesen Tagen auch wieder viel gesprochen wird? Bis zum Beginn des Ukraine-Krieges war ja immer wieder von einem bevorstehenden Durchbruch in den Verhandlungen die Rede.
Ja, da war sehr viel Spekulation im Spiel, mal Durchbruch, mal Scheitern. Fakt war aber, dass Russland eigentlich sehr lange in diesen Verhandlungen um das Atomabkommen in Wien eine sehr konstruktive Rolle gespielt hat. Das wurde auch immer wieder gelobt und viele haben gehofft, dass es trotz des Ukraine-Kriegs so bleiben würde. Dem ist nicht so. Wir haben das tatsächlich erlebt, dass Lavrov, der russische Außenminister, beispielsweise Anfang März Forderungen gestellt hat und gesagt hat, also der Handel auf militärischer Arm, also Handel und auch die militärische Zusammenarbeit mit dem Iran dürften also von den Sanktionen gegen sein Land nicht betroffen sein. Und auch wenn praktisch der Iran dann eben zum Atomabkommen zurückkommt, dann müsse gewährleistet sein, dass auch Russland weiter dort Handel betreiben dürfe. Man dürfe da keinen Nachteil erleben. Dann hat er das irgendwann zurückgenommen, hat gesagt, ja, diese Forderung sei erfüllt. Aber es gilt schon diese Behauptung, die im Raum steht, dass Russland die Verhandlungen in Wien blockieren würde. Denn natürlich wäre es ein Nachteil, wenn jetzt der Iran sozusagen gerade was den Gas- und Ölhandel angeht, wieder auf die Weltmarkt zurückkommen könnte. Denn viele befürchten und vor allem Russland befürchtet, dass er eben dann auch in die Lücke springen könnte, die durch die Sanktionen gegen Russland im Moment aufklafft.
Russland und der Iran sind aber trotz aller Kooperation auch Rivalen in Syrien zum Beispiel oder aber auch im Verhältnis zu China. Wie belastbar ist aus Ihrer Sicht dieses Bündnis Moskau-Teheran?
Ja, es ist sicherlich nicht diese enge Freundschaft, die man sich vielleicht von außen vorstellen könnte. Es ist immer ein Auf und Ab. Und natürlich hat man im Iran schon auch gestöhnt, als diese Sanktionen gegen Russland erlassen wurden. Denn man hat sozusagen auf dem Billigölmarkt Konkurrenz bekommen. Der Iran kann ja beispielsweise an China Öl liefern, das aber halt zu einem reduzierten Preis. Und da kam praktisch jetzt Russland durch die Sanktionen als Konkurrenz dazu. Aber man ist natürlich auch in Syrien Konkurrenz. Denn beide möchten dort auch mehr Einfluss haben. Man sitzt zwar in dieser Dreierkonstellation, in diesem Astana-Format, zusammen mit der Türkei am Tisch, um eine Lösung für Syrien zu finden. Aber alle drei haben da ihre eigenen Interessen. Für den Iran ist wichtig, Assad als Verbündeten zu halten gegen die arabische Welt. Russland möchte einfach auch mehr Einfluss in der Region haben, dort auch Stützpunkte haben. Naja, und dann kommt eben die Türkei dazu, die vor allem in Nordsyrien ihre eigenen Interessen hat und auch da mehr Einfluss haben möchte. Also das sind zwar drei, die zusammensitzen, aber garantiert sicherlich eben, wie Sie auch selber gesagt haben, Konkurrenz haben und da eben auch ja ihre eigenen Interessen verfolgen.
Einschätzungen waren das von unserer Iran-Korrespondentin Karin Senz. Besten Dank für Ihre Zeit. Sorge um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung war in Deutschland bislang kein dominierendes Thema. In der Folge des Ukraine-Krieges hat sich das nun geändert. Die Angst vor Blackouts und Stromrationierung geht um. Was eine unsichere Stromversorgung im Alltag bedeuten kann, lässt sich in Südafrika beobachten. Dort gehören wegen der maroden Infrastruktur Stromabschaltungen seit vielen Jahren zum Alltag. Und das, obwohl der staatliche südafrikanische Stromkonzern Eskom der siebtgrößte Stromerzeuger weltweit ist. Doch Korruption und fehlende Investitionen sorgen dafür, dass die Energieinfrastruktur im Land am Limit arbeitet. Einzige Lösung bislang: der Strom wird in einigen Regionen des Landes regelmäßig für mehrere Stunden abgeschaltet. Das ist nicht nur Gift für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, wie Jana Gent berichtet.
Südafrika sitzt im Dunkeln, bevor die Sonne auf und nachdem sie untergeht. Stromabschaltungen ist die Nation seit Jahren gewohnt, aber so heftig wie jetzt waren sie noch nie. Diese Frau aus Kapstadt ist frustriert. Ich habe ein Baby und muss Nachbarn fragen, um Wasser zu kochen, um Babynahrung fertig zu machen. Also wirklich, wir haben schon lange keinen Strom mehr. Loadshedding sorgt für Probleme, für mich und alle anderen. Loadshedding bedeutet, nach Plan wird der Strom abgeschaltet. Je nach Stufe für derzeit dreimal täglich von bis zu jeweils 4,5 Stunden. Der staatliche Stromkonzern Eskom, der nach wie vor fast die komplette Energieversorgung in Südafrika sicherstellt, will damit den kompletten Blackout vermeiden. André de Ruyter, der Chef von Eskom, sagt: Wir möchten die Öffentlichkeit daran erinnern, dass Loadshedding nur als letztes Mittel eingesetzt wird. Das sorgt dafür, dass das Stromnetz und die nationale Versorgung funktionsfähig bleiben. Seit André de Ruyter Eskom leitet, gibt es mehr Loadshedding. Der Grund? Der Konzernchef hat sich der Wartung der Kraftwerke verschrieben. Jahrzehntelang war genau das versäumt worden. Die Oppositionspartei IFP ist nur eine Stimme von vielen, die Korruption als Ursache dafür sieht. Parteichef Mangosuthu Buthelezi sagte auf einer Veranstaltung in der Nähe der Hafenstadt Durban: Es gibt keine Hoffnung mehr, dass nicht auch noch die höchste Stufe des Loadsheddings kommt. Selbst ein kleines Kind kann doch sehen, dass der ANC gescheitert ist. Kritik an der Regierungspartei ANC hört man immer öfter. Die Stadt Johannesburg will nun versuchen, einen Energiemix mit unabhängigen Stromerzeugern zu schaffen, sagt Bürgermeisterin Popalatze von der Partei Demokratische Allianz. Unsere Infrastruktur ist alt. Es ist kein Geheimnis, dass wir ein kaputtes System übernommen haben. Jahrzehntelang ist die Infrastruktur nicht gewartet worden. Sie hält nicht stand. Loadshedding macht das noch schlimmer. Es ist eine nationale Krise. Aber wir sind das Wirtschaftszentrum und würden gern einiges besser machen. Nicht wenige Unternehmen und Privatleute sind schon einen Schritt weiter und haben in erneuerbare Energien investiert. Mohamed Mahdi ist Energieexperte und beobachtet eine eindeutige Entwicklung. Wir sehen, wie Solaranlagen verkauft und von Unternehmen und Privatleuten angenommen werden. Wir wissen, dass Solarzellen so gut verkauft werden wie nie zuvor in diesem Land. Sonnenenergie gemischt mit anderen Energieformen ist eine Alternative zu Eskom. Auch Generatoren sind hoch im Kurs bei der Regenbogennation. Wer Geld hat, der sucht nach Alternativen. Dass Südafrika als führendes Land des Kontinents diese Probleme hat, ist ernüchternd. Wirtschaftswissenschaftler Davy Rod meint, auf Dauer muss Eskom eine Lösung finden. Mit Stufe 6 von 8 oder der höchsten Stufe von Loadshedding fürchte ich, dass unser Wirtschaftswachstum betroffen ist. Ich denke, es wird deutlich unter 2% liegen. Das Verhältnis von Schulden und Bruttoinlandsprodukt ändert sich dann und das ist aus Sicht von Ratingagenturen nicht gut. Wir sind noch nicht an dem Punkt, aber wenn das so weitergeht, müssen wir damit rechnen, in der Kreditwürdigkeit herabgestuft zu werden. Stromabschaltungen gehören zum Alltag in Südafrika. Sie führen dazu, dass einige Restaurants schließen, wenn sie keinen Strom haben. Sie führen zu langen Staus, weil Ampeln an großen Kreuzungen nicht funktionieren. Sie führen zu vielen frustrierten Menschen. Die Wirtschaft insgesamt, aber auch die meisten Haushalte, leiden wie nie zuvor.
Wenn Energie zur Mangelware wird in Südafrika, wird in vielen Regionen der Strom jeden Tag für mehrere Stunden abgeschaltet. Jana Gent über das sogenannte Loadshedding und die Folgen. der Wüste, 60 Kilometer östlich von Kairo, lässt Ägyptens Staatschef al-Sisi derzeit eine neue Hauptstadt errichten. Eine 10-spurige Autobahn führt in die am Reißbrett konzipierte Stadt. 6,5 Millionen Menschen sollen dort einmal leben. Die Botschaft des Megaprojekts: das afrikanische Schwergewicht Ägypten wandelt und modernisiert sich. Das gilt auch für die noch Hauptstadt Kairo, wo das Nilufer mit einer Promenade, Cafés und Restaurants attraktiver werden soll. Dafür muss allerdings eine ägyptische Institution weichen, die 32 hölzernen Hausboote direkt am Nilufer. Seit mehr als 100 Jahren gibt es sie und sie gelten als kulturelles und architektonisches Markenzeichen der ägyptischen Hauptstadt. Doch in diesen Tagen werden die Boote eines nach dem anderen abgeschleppt. Miriam Staber über das Ende einer Ära, die nicht ohne Protest weichen will.
Ein zweistöckiges Holzhäuschen, ringsherum von einem weißen Balkon umgeben, schwimmt auf Bojen am Ufer des Nils mitten in Kairo. Von der lauten Straße aus ist es kaum zu erkennen, denn im dazugehörigen Garten wachsen üppige Palmen, Avocadobäume und hohe rotblühende Stauden. Über eine hölzerne Hängebrücke geht es hinein, ins Hausboot der ägyptischen Schriftstellerin Ahdaf Suef. Es ist eine Oase in der staubigen Metropole, ein kleines Paradies, erzählt Suef. Wir leben mitten in der Stadt und doch in der Natur. Wir können den Nil berühren. Wir haben einen Garten, den wir hegen und pflegen. Wir sind so nah an den Vögeln und den Fischen. In der Stadt die Natur so fühlen zu können, ist großartig. Seit mehr als einem Jahrhundert gibt es die Hausboote. Einst sollen es mehr als 300 an der Zahl gewesen sein. Heute liegen noch 32 dicht an dicht am Ufer des Nils in Kairo. Eine der ältesten Bewohnerinnen ist die 88-jährige Ikhlas Ibrahim. Sie ist auch schon auf einem der Boote geboren. Ich liebe den Sonnenaufgang hier. Früher habe ich das Morgengebet gebetet und dann beobachtet, wie die Sonne langsam über der Wasseroberfläche des Nils aufgeht. Das sieht so wunderbar aus. Das Leben hier auf dem Hausboot ist einfach schön. Aber die ägyptische Regierung hat andere Pläne für die Uferpromenade. Vor wenigen Tagen haben alle Hausbootbesitzerinnen und Besitzer ein Schreiben bekommen, dass sie die Boote räumen müssen. Und zwar innerhalb einer Woche. Ein Schock für die 88-jährige Ikhlas Ibrahim. Sie trauert um ihr Zuhause. Ich will auf meinem Hausboot sterben. Danach kann die Regierung es bekommen. Ich gebe es der Regierung nach meinem Tod. Aber sie sollen mich hier weiterleben lassen. Mein ganzes Leben lang bin ich schon hier. Und so viele Jahre werde ich doch nicht mehr leben. Doch die ägyptischen Behörden nehmen keine Rücksicht. Ein Boot nach dem anderen wird abgeschleppt. Die Hausboote seien einst ohne Genehmigung gebaut worden, heißt es. Ein Interview lehnt das zuständige Ministerium für Bewässerung aber ab. Omar Hamilton, der Sohn der Schriftstellerin Ahdaf Suef, kritisiert genau das, dass niemand mit ihnen gesprochen hat. Er selbst hat auf dem Hausboot seiner Mutter seine Hochzeit gefeiert.
Hier war der Ort, an dem sich immer alle getroffen haben. Wir haben unzählige Silvesterfeiern hier veranstaltet, während in Ägypten alles den Bach runtergeht und die Polizei und die Armee das Land übernehmen. War unser Hausboot ein Zentrum des Zusammenkommens für uns und viele andere Menschen.
Die Hausboote waren tatsächlich jahrzehntelang ein beliebter Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler und Intellektuelle. Mitten im konservativen Ägypten wurden hier wilde Partys gefeiert. Dass diese Ära nun zu Ende geht, das schmerzt Schriftstellerin Ahdaf Suef. Sie wollen keine Hausboote mehr auf dem Nil, nur noch Kommerz und touristische Projekte. Das ist die Vision. Dabei ist der Nil in Kairo doch so lang. Die Hausboote nehmen nur einen halben Kilometer Platz ein von insgesamt 50 Kilometern. Sie wissen die Hausboote einfach nicht wertzuschätzen. Möbelpacker räumen Ahdaf Suefs Hausboot aus. In Windeseile muss ihr ganzes Hab und Gut umgezogen werden. Bis zum letzten Moment hat sie noch dafür gekämpft, bleiben zu dürfen. Sie findet, mit den Booten zerstöre die ägyptische Regierung nicht nur das Zuhause vieler Menschen, sondern auch ein Stück Kulturgeschichte. Die Hausboote kommen zum Beispiel in ägyptischer Literatur und berühmten Filmen vor.
Oh,
Ich bin traurig, weil die Hausboote zum Erbe und zum öffentlichen Bild Ägyptens gehören. Und nicht nur für uns hier in Ägypten, sondern für alle Araber sind die Hausboote ikonisch. Dieses Erbe ist Teil unserer Identität und nun wird es zerstört.
Am Nilufer in Kairo verschwinden derzeit die hölzernen Hausboote und damit ein Stück der ägyptischen Tradition. Miriam Staber über den Wandel in der 20 Millionen Einwohner-Metropole. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.